Hallo und herzlich willkommen zur Zukunft des Fußballs. Heute Folge 5. Mein Name ist Arnd-Philipp Ohms und mir gegenüber sitzt der umzugsstressgeplagte Dennis Heimann. Hallo Dennis, wie geht's dir?
Ja, grüßt euch. Momentan geht's noch halbwegs mit dem Stress. Die ersten Sachen werden gepackt. Nächstes Wochenende steht dann der große Umzug an. Da ist dann richtig Stress angesagt. Aber gerade ist es noch halbwegs okay.
Okay, das heißt also, gerade können wir noch ganz in Ruhe unsere Folge aufnehmen.
Ja, ich hab Zeit mitgebracht heute.
Fantastisch. Dennis, wir haben letzte Woche so ein großes Thema gehabt mit dem DFB. Diesmal haben wir wieder was etwas regeltechnischer ist. Magst du vielleicht mal hinleiten, worum geht's heute?
Genau, wir möchten Wechselkontingente besprechen. Ein aktuelles Thema aufgrund der Corona-Pandemie. Denn seit der Corona-Pause sind ja 5 Wechsel statt wie vorher 3 erlaubt. Und bevor wir darüber sprechen, wie sich das aufs Spiel auswirkt und welche Vor- und Nachteile damit einhergehen, ist es, glaube ich, ganz interessant, kurz die Geschichte der Auswechslungen im Fußball zu erläutern. Die meisten Geschichten, die ich jetzt gerade dazu erzähle, stammen von nachspielzeiten.de. Eine tolle Seite, bei der es um die Geschichte von Fußballregeln im Fußball geht. Kann ich nur empfehlen.
Und zwar, ja, können wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Da haben unsere Hörer auch was davon.
Sollten wir definitiv machen. Und zwar starte ich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Fußball wird hauptsächlich in Großbritannien gespielt. Wir wissen ja, Fußball kommt aus England. Und Auswechslungen existieren nicht. Was aber erlaubt war, Spieler, die nicht rechtzeitig zum Spielbeginn vor Ort sind, das ist offensichtlich öfter mal passiert, dürfen bis zu ihrem Eintreffen durch eine andere Person ersetzt werden. Ersatzspieler gab es aber ja damals nicht. Ja.
Genau. Und das ist, da gibt es eine ganz spannende Anekdote und die erste Auswechslung in der Geschichte des Fußballs und die hat 1889 stattgefunden. Da hat Wales in einem Länderspiel Schottland zu Gast gehabt, vor 6000 Zuschauern übrigens. Und zu dem Spiel ist der walisische Torhüter nicht rechtzeitig gekommen, obwohl das in seinem Heimatort ausgetragen wurde, das Spiel. Ist er nicht rechtzeitig gekommen, aber die Schotten waren ja angereist und dann musste man das Problem irgendwie lösen und dann hat Wales kurzfristig ein Amateurspieler, der sich eben da vor Ort das Spiel anschauen wollte, ins Tor gestellt. Ein Fußballspieler, der also da sein erstes und einziges Länderspiel für Wales gemacht hat. Und so nach 20, 30 Minuten ist dann der Stammtorhüter von Wales zum Stadion gekommen. Und dann gab es da den allerersten Wechsel in der Geschichte. Also dieser Ersatztorhüter ist ausgewechselt worden und der neue Torhüter eingewechselt worden. Und das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Also so schlecht kann der seine Sache nicht gemacht haben.
Nee, das stimmt. Und was auch wohl öfter mal vorkam dann danach, ist, dass Zuschauer aufs Feld geschickt wurden, bis dann der eigentliche Spieler da war. Und teilweise wurden die dann mit Fantasienamen in den Spielberichten eingetragen. Beispielsweise E.Mergency. Ne, für Emergency, also Notfall, finde ich super interessant. Ja, und der Wechsel folgte dann, wie du gerade schon sagtest, wenn der richtige Spieler eintraf. Springen wir ins Jahr.
Heute gar nicht denkbar, ne? Das ist ein bisschen wie in der Kreisliga vielleicht.
Ja, total verrückt. Stell dir mal vor, du bist halt Zuschauer bei einem Fußballspiel dabei und bei einem Länderspiel sogar und musst dann da jemanden vertreten, weil der es nicht rechtzeitig schafft. Ja. Naja, andere Zeit, ne?
Undenkbar.
Springen wir ins Jahr 1923. Auswechslungen sind inzwischen erlaubt, aber nur bei einer schweren Verletzung und auch nur, wenn es zuvor zwischen den Teams vereinbart wurde und auch lediglich bei Freundschaftsspielen, also nicht bei Pflichtspielen. Also sehr, sehr strikte Regeln. Die Regelung ist umstritten aber auch. Also selbst, dass in einem Freundschaftsspiel bei Verletzung gewechselt werden darf, wird kritisiert. Zum Beispiel vom Herausgeber der Deutschen Schiedsrichterzeitung, die gab es damals offensichtlich schon. Karl Koppehell heißt der. Der bezeichnet Auswechslungen als unsportlich. Weil man könnte sich ja gar nicht sicher sein, ob eine Verletzung nicht vielleicht auch nur vorgetäuscht ist.
Ah, okay, aber in dem Kontext macht das Sinn. Wenn man sagt, gewechselt werden darf nur, wer verletzt ist, dass man dann vielleicht Verletzungen vortäuscht, um halt Spieler, deren Fitness am Ende ist, auszutauschen. Das kann ich zumindest verstehen, den Gedanken.
Ja, dem Argument kann man eine gewisse Logik nicht absprechen, das stimmt. Es gilt aber auch nicht in ganz Europa. Also in Großbritannien sind Auswechslungen weiterhin verboten. Die sind ein bisschen härter als wir hier in Kontinentaleuropa. Anfang der 50er Jahre gibt es dann erste Experimente mit Auswechslung von verletzten Spielern, auch in Pflichtspielen. Unter anderem bei der WM 54. Das sind mit die ersten Pflichtspiele, bei denen es erlaubt ist, jemanden auszuwechseln, wenn er sich verletzt hat. Und seit 1957 dürfen verletzte Spieler ausgewechselt werden. Also vorher waren es so Experimente, seit 1957 ist es erlaubt, aber auch nur während der ersten Halbzeit.
Okay.
So, weiter geht's dann 1967. Da wird den nationalen Verbänden die Möglichkeit gewährt, zweimal pro Spiel zu wechseln, unabhängig von Verletzungen. Wir kommen also der Regelung, wie wir sie heutzutage haben, ein bisschen näher.
Okay.
Der englische Fußballverband erlaubte seinen Verein aber bis 1987, ist es ja gar nicht so lange her, weiterhin nur ein Wechsel pro Spiel. Also in den 80ern war weiterhin nur ein Wechsel pro Spiel erlaubt in England. Finde ich verrückt. Hatte ich so auch.
87 ist echt nicht so lange her, ne?
Nee. Also. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Und die Regelung, wie wir sie dann bis zu diesem Frühjahr kannten, gilt seit 1995, dass eben drei Spieler unabhängig von der Position ersetzt werden dürfen. Ein Jahr vorher gab es noch die Regel, dass zwei Feldspieler und ein Torwart gewechselt werden darf. Wurde dann geändert zu drei Spieler unabhängig von der Position. Und ja, das hatte dann Bestand bis 2018. Seitdem ist ja die vierte Auswechslung in einer Verlängerung erlaubt. Mhm. Bis zu diesem Frühjahr. Ausnahme sind natürlich Testspiele, ne? Das wissen wir ja. Das gibt ja Freundschaftsspiele. Ja, da wird dann zur Halbzeit das ganze Team rausgenommen. Das können dann die Vereine unter sich entscheiden. Aber ja, ja, das kurz zur Geschichte der Auswechslung im Fußball.
Genau, und in diesem Jahr war es dann eben so, dass im April im Zuge der Corona-Unterbrechung eben die FIFA den Vorschuss gemacht hatte, 5 Wechsel ins Spiel zu bringen, um eben damit der vielleicht etwas weniger ausgeprägten Fitness der Spieler entgegenzuwirken. Der Gedanke war, dass die Spieler sich ja weniger gut fit halten können, als sie es normalerweise tun könnten, auch wenn die natürlich gerade im obersten Spitzenbereich trotzdem bestens ausgerüstet sind, ne? Aber das war halt so die Grundidee. Und deswegen hat die FIFA diesen Vorschuss gemacht und das IFAB hat dann, oder IFAB hat dann mitgemacht.
Genau.
Hat dem dann zugestimmt.
Was man dazu noch sagen sollte, dass es weiterhin nur 3 Gelegenheiten gibt zu wechseln. Also die 5 Auswechslungen dürfen nicht in 5 Unterbrechungen vollzogen werden, sondern weiterhin nur in 3 Unterbrechungen, um dem Zeitspiel vorzubeugen. Weil es gab die Befürchtung, dass das Trainer dann nutzen, um in der Nachspielzeit 4-mal zu wechseln, wenn sie einzeln in Führung stehen. Dem wurde dadurch Riegel vorgeschoben. Finde ich auch gut, dass die Regelung das so vorgeht.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. So, und im Mai hat dann der deutsche Profifußball auch generell da mitgemacht und hat eben diese Regel quasi für sich auch adaptiert. Ne? Zum Bundesliga-Neustart war das dann in Deutschland auch Usus.
Genau, und ich meine auch in ganz Europa, ne?
Ich habe es nicht für alle Dinge überprüft, aber ich glaube ja.
Ich meine in ganz Europa, jetzt für die Saison ist das ja eben nicht mal der Fall. Aber bleiben wir mal erstmal in Deutschland. Die Regelung gilt ja für die erste und zweite Bundesliga, aber interessanterweise nicht für die dritte Liga, weil die Clubs sich dagegen entschieden haben. Die durften abstimmen und die Mehrheit hat gesagt, nee, wir wollen, dass es bei 3 Wechseln bleibt.
Das habe ich auch gelesen und das fand ich total überraschend.
Ja.
Das hat mich richtig überrascht.
Ja, mich auch. Und es gab ja auch große Kritik daran, auch von Drittliga-Offiziellen. Zum Beispiel vom Sportdirektor von Ingolstadt, Michael Henke, kennt man vielleicht noch als Co-Trainer unter Ottmar Hitzfeld, der diese Regelung einfach als dumm bezeichnete.
Er sagte, also die Regelung mit 5 Wechseln?
Nee, mit 3 Wechseln. Also dass weiterhin nur 3 Wechsel erlaubt sind. Das bezeichnete er als dumm. So, er hätte es lieber, dass in der dritten Liga auch 5 Wechsel erlaubt sind. Ja. Ja, wie gesagt.
Das ist interessant, ich muss da kurz reingrätschen, das ist ganz interessant, weil von Ottmar Hitzfeld selber habe ich das Zitat, 5 Auswechslungen sind eine Katastrophe.
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Also Hitzfeld hat das harsch kritisiert. Auch viele Zweitligisten waren wohl gegen die Regelung. Auch bei der DFL wurde ja abgestimmt. Ich weiß nicht genau, wie das Ergebnis da aussah. Die großen Clubs waren alle dafür. Ist ja auch klar, die haben auch eher die Nationalspieler noch mit an Bord, die ja noch eine viel höhere Belastung haben. Aber gerade in der zweiten Liga waren wohl einige dagegen.
Ja, und da schließt sich eigentlich auch die Argumentationskarte, ne? Dass das in der dritten Liga keine Rolle mehr spielt, das kann ich, finde ich, auch ganz gut verstehen. Auch in der dritten Liga gibt es Nationalspieler, aber halt wenige Leute, die da irgendwie international abgestellt werden in irgendwelche. Also es sind ja im Zweifel keine deutschen Nationalspieler, sondern irgendwie Nationalspieler im Zweifel in Übersee. So. Und das sind ja dann vereinzelte Spieler. Ne? Das ist ja, trifft ja dann nicht, wie, keine Ahnung, wie bei Borussia Dortmund den halben Kader zu einer Länderspielabstellung. Insofern macht es da auch ein bisschen Sinn, dass wir es da anders sehen. Und außerdem spielen die natürlich auch nicht international unter der Woche. Anders als die Mannschaften in der ersten Liga und die Bundesliga, die erste und die zweite, wird ja quasi gemeinschaftlich ausgetragen und gemeinschaftlich von der DFL organisiert. Das heißt, was in der ersten Liga gilt, gilt halt auch in der zweiten. Und insofern haben die Zweitligisten natürlich auch keine europäischen Spiele, müssen sich aber diesem Regelwerk dann halt unterordnen.
Genau. Ich finde es auch ganz interessant, wie es im Amateurfußball geregelt ist. Also erstmal entscheiden die Verbände natürlich autonom, wie sie die Wechselkontingente gestalten. Und ich habe da stichprobenartig mir einige Verbände angeschaut. Und jeder Verband geht da ganz unterschiedlich vor. Es gibt Verbände, bei denen sind weiterhin nur 3 Wechsel erlaubt. Teilweise auch mit Wiedereinwechslung, zumindest auf Kreisebene. Aber dennoch, weiterhin nur 3 Wechsel, was ich schon kritisch finde. Also in meinem Heimatkreis Kloppenburg fällt der Fußball jetzt, glaube ich, seit 5 Wochen aus. Das heißt, wenn man die Spieler nachholen will, gibt es wahnsinnig viele englische Wochen oder wird es irgendwann geben. Und da wäre schon ganz gut, wenn man von der Belastungssteuerung her ein bisschen besser eingreifen könnte. Aber es gibt auch Verbände, die sind das mitgegangen und haben gesagt, auch bei uns sind 5 Wechsel ab jetzt erlaubt. Also im Amateurfußball gibt es absolut keine einheitliche Regelung. Jeder Verband macht es anders. Einige entscheiden sich so, andere so.
Genau, aber nicht nur einige so und andere so, sondern tatsächlich ist es so, dass die 21 Landesverbände 21 verschiedene Regelungen getroffen haben.
Ja.
Also es ist wirklich, jeder macht da sein eigenes Hüppchen, es gibt da kein gemeinsames Vorgehen. Und was deinen Landkreis angeht, da kann man echt nur hoffen, dass, wenn diese zweite Welle irgendwann mal durchgerauscht ist und Fußball wieder losgeht, auch in Kloppenburg, dass es dann, dass man da dann eben ein Einsehen hat, ne? Und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Spiele in 4 Wochen spielt, aber nur 3 Wechsel erlaubt.
Ja, wir werden es sehen. Ich bin auch gespannt. Ja, und in Europa gilt diese Regelung mit den 5 Wechseln auch fast überall. Also jeder Verband, jeder nationale Verband kann ja auch für sich entscheiden, ob er es übernimmt oder nicht. Mhm. International, also in der Champions League, der Europa League, gilt die Regelung auch, dass 5 Wechsel erlaubt sind. Genauso in der Nations League. Hier aber auch erst nach harter Kritik, unter anderem von Joachim Löw. Zunächst waren da auch erst weiterhin nur 3 Wechsel erlaubt. Ausnahme bildet hier die Premier League. Mhm. Da gibt es weiterhin nur 3 Wechsel, was zum Beispiel von Jürgen Klopp auch harsch kritisiert wird.
Genau, auch da gab es ja so eine Abstimmung und da war es eben so, dass die großen 6 Vereine, also die beiden Vereine aus Manchester, dann Chelsea und Arsenal, außerdem Tottenham und der FC Liverpool, soweit ich das zumindest gelesen habe, sich alle dafür ausgesprochen haben, dass es 5 Wechsel geben soll, aber die kleineren Vereine haben sich eben dagegen ausgesprochen und nach einer Mehrheit dann sich eben da auch durchgesetzt.
Ja, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen tatsächlich.
Also wenn du beide Seiten verstehen kannst, dann sind wir eigentlich schon beinahe in so einer Pro- und Contra-Argumentation. Was spricht denn deiner Meinung nach für die Situation, dass man 5 Wechsel haben kann? Gerade auch vielleicht in der laufenden Saison.
Ja, also jetzt während der Corona-Pandemie natürlich die präzisere Belastungssteuerung und damit einhergehend die geringere Verletzungsgefahr. Also das ist ja der Grund, warum es eingeführt wurde und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das vor dem Gesichtsgrund absolut Sinn ergibt. Und ja, das ist so der Hauptgrund. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ziemlich gut. Ein weiterer Vorteil, den es gibt, der jetzt nichts mit Corona zu tun hat, ist natürlich, dass es größere taktische Möglichkeiten gibt. Also das Spiel verändert sich dadurch ja auch ein bisschen. Und da ist die Frage, will man das oder will man das nicht? Also Heiko Herrlich beispielsweise hat in einem Interview zu Protokoll gegeben, dass er das super findet, dass er verstärkt auf das Spiel reagieren kann. Florian Kohfeldt beispielsweise findet, dass der Eingriff ins Spiel dadurch zu groß wird, wenn man fast die halbe Mannschaft rausnehmen kann. Also das kann man sowohl positiv als auch negativ sehen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber klar, die Option, 5 Leute austauschen zu können, also wirklich das halbe Team, das erlaubt natürlich auch im Zweifel mal früher einzugreifen. Ne? Also normalerweise ist ja zumindest in der Bundesliga ein üblicher Zeitpunkt für den ersten Wechsel ist ja so um die 60. Minute. Vorausgesetzt, es gab vorher keine Verletzung oder irgendwie ein katastrophales Ergebnis zur Pause oder so. Mhm. Dann ist ja eigentlich so, dass man so in der 60. Minute irgendwie mal tauscht und dann vielleicht so in der 75. und dann so kurz vor Schluss. So gefühlt.
Ja, das haut schon hin.
So ungefähr, ne? Und jetzt hätte man natürlich, wenn man 5 Wechsel zur Verfügung hat und trotzdem nur 3 Unterbrechungen, das ist klar, aber dann hätte man ja trotzdem die Option, irgendwie schon in der ersten Halbzeit zu sehen, ja, okay, keine Ahnung, mein linker Flügel, das funktioniert überhaupt nicht, da muss ich mal reagieren. Und dann da halt entsprechend umzustellen.
Genau, Fehler, die im Vorfeld gemacht wurden, in der taktischen Ausrichtung oder bei der Personalauswahl, fallen weniger stark ins Gewicht. Das ist so. Fehler können leichter korrigiert werden, man kann im Spiel schneller reagieren, noch intensiver reagieren. Das ist die Frage, will man das oder will man das nicht? Ich bin da selbst auch zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich gehe bei der Argumentation mit, dass es vielleicht ein bisschen so den Flow von dem Spiel zerstört. Und eigentlich finde ich auch gut, dass man sich mit guter Personalauswahl vor dem Spiel einen Vorteil holen kann und das eben während des Spiels nicht so ausgeglichen werden kann. Aber andererseits ist natürlich auch spannend zu sehen, wie Trainer reagieren, wenn sie größere Möglichkeiten haben, um noch einzugreifen.
Genau. Und mit genau derselben Argumentation hat zum Beispiel auch der Gladbach-Coach Marco Rose gesagt, grundsätzlich finde ich das gut. Also mehr Möglichkeiten zu haben, ist ja natürlich für einen Trainer irgendwie auch schön, mehr Optionen zu haben, einzugreifen. Auch wenn Ottmar Hitzfeld das eben anders sieht.
Ja, ja, das stimmt. Also ich sag mal so, bis zu 5 Wechsel, finde ich, ist es noch okay. Das ist dann, sind die Hälfte der Feldspieler, die man auswechseln kann. Mehr sollte es auf keinen Fall geben, denke ich. Mhm. Aber bei 5 gehe ich schon noch mit. Und in dieser Saison sowieso halte ich das für richtig, in der Corona-Saison. Und ja, ich könnte mich auch gut damit abfinden, wenn es dabei bleibt. Ohne, dass ich es total fordern würde.
Also es gibt ja auch noch mehr Argumente, die so ein bisschen dafür sprechen. Mhm. Eins ist zum Beispiel, dass es jetzt durch das erhöhte Wechselkontingent einfach viel mehr Einsatzmöglichkeiten für Nachwuchsspieler gibt. Also viel mehr die Chance, auch mal ein Talent auf den Platz zu schmeißen, dass, wenn man nur 3 Wechsel hat, vielleicht eher nicht zum Zug gekommen wäre. Aber 2 weitere Wechsel quasi erlauben ja die bestehenden, bisherigen Möglichkeiten und zusätzlich potenziell auch noch 2 Talente reinzuwerfen.
Ja, das stimmt. Das macht es natürlich auch einfacher, einen großen Kader zu managen. Wenn man kann die Spieler leichter bei Laune halten, wenn es mehr Einsatzmöglichkeiten gibt.
Das ist genau die andere Seite, ne? Also du kannst dann auch irgendwie verdiente, routinierte Spieler auf die Bank setzen und dann trotzdem noch von der Bank kommen lassen und kannst halt also einen größeren Spieler leichter moderieren.
Genau, und ja, das ist ja auch so ein bisschen der große Kritikpunkt, der durchkommt, dass diese Regelung große Vereine übervorteilen würde. Ne, dass größere Vereine sich eben auch einen größeren Kader leisten könnten und dadurch auch mehr Möglichkeiten haben zu reagieren. Zumindest wird der Grund vorgeschoben. Den habe ich von einigen Offiziellen gehört, von kleineren Vereinen. Wobei ich nicht weiß, ob ich da unbedingt mitgehen würde. Also es hieß dann, dadurch können mehr Topspieler bezahlt werden. Deswegen ist es ein Vorteil für finanzstarke Teams. Aber die Teams haben ja durch diese Regelung nicht mehr Geld. Das heißt, wenn sie sich dadurch 1-2 Spieler zusätzlich kaufen möchten, müssen sie auch woanders das Geld wieder einsparen. Also ich weiß nicht, ob das Argument so viel Sinn ergibt.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, die Grundsatzidee ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, dass entsprechend bei den reichsten Clubs auch die Marktwerte, die auf der Bank sitzen, höher sind. Vereinfacht gesprochen. Mhm. Und dann ist es natürlich leichter, quasi 17 Mann auszuspielen. Kommt es hin? 11, 12, 13, 14, 15, 16 Mann auszuspielen. Das ist natürlich leichter, 16 Mann auszuspielen, wenn man eben vermögender ist, als wenn man, ja, finanziell vielleicht knapper bemessen ist. Ne?
Ja, dann sind die Kader vielleicht ein bisschen kleiner, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass das so ins Gewicht fallen würde. Also, wie du schon sagtest, man kann auch eher mal einen Jugendspieler reinschmeißen dadurch. Und den Vorteil haben dann ja sowohl größere als auch kleinere Vereine.
Ja, genau. Also letztlich die Argumentation, wenn man jetzt sagt, große Clubs haben diesen Vorteil, dann guckt man auf die großen Clubs in Deutschland, da sehe ich halt an allererster Stelle erstmal den FC Bayern. Und wenn ich da auf die Bank gucke, das sind halt fast ausschließlich Nachwuchsspieler. Ne? Der Kader ist dieses Jahr relativ schmal in München. Und da sind halt Leute dabei, also die Namen hört man zum Teil zum ersten Mal. So.
Ja.
Ne? Als neutraler Fußballfan muss man die noch nicht gehört haben.
Das stimmt, zumindest am Anfang der Saison. Ich meine, jetzt kennt man Namen wie Richards oder Musiala. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Oder wie sie auch alle heißen. Aber klar, vor 2-3 Monaten hatte ich von denen noch nie was gehört.
Genau. Jetzt aber ist halt auch die Frage, ne? Ja, klar, es sind irgendwie Talente. Und das kann natürlich jeder Verein so machen, aber auf der anderen Seite kann man auch wieder argumentieren, dass vielleicht die reicheren Clubs die stärkeren Talente auf der Bank sitzen haben. Aber das ist auch so eine, weiß ich nicht genau, Argumentation. Also das könnte halt auch einfach nicht so sein. Das kann auch einfach so sein. Also Hoffenheim ist zum Beispiel für die Nachwuchsarbeit bekannt. Ob das jetzt ein wirklich reicher Club ist, so rein vom Etat her, wage ich zu bezweifeln.
Ja, durchschnittlich in der Bundesliga, ne?
Ja, genau.
Ja, also ich könnte mich auch mit einem Kompromiss gut einfreunden, dass man sagt, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, einigen wir uns auf 4 Wechsel, die erlaubt sein werden, auch in Zukunft. Dann hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, Jugendspieler reinzubringen, ein bisschen mehr taktische Variationen, aber es sind halt keine 5, sondern nur 4. Mhm. So, da könnte ich mitleben. Also
jemand, der da im Zweifel dagegen wäre, ist der ehemalige Coach von Barcelona. Und da musst du mir jetzt einmal auf die Sprünge helfen, wie man den Herrn ausspricht, der Herr Setién.
Boah, ich hätte es genauso ausgesprochen.
Fantastisch. Der Herr Setién, der hat nämlich schon, als es in der Corona-Unterbrechung ist, der zu Wort gekommen. Heute ist er ja gar nicht mehr Coach in Barcelona, nach dem 2-8 gegen Bayern in der Champions League.
Ja.
Da hat er gesagt, it will harm us, es wird uns wehtun. Mhm. Und die Argumentation dahinter ist, dass Barcelona eben seit Pep Guardiola mit diesem Tiki-Taka-Fußball darüber kommt, den Ball laufen zu lassen, den Gegner müde zu laufen und dann zuzuschlagen. Und Barcelona ist tatsächlich europaweit das Team mit den meisten Toren in der Schlussviertelstunde. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Und die Überlegung ist jetzt, wenn halt auch die Gegenseite dann halt nochmal frische Beine einwechseln kann, dann sind die vielleicht in der individuellen Klasse nicht so hoch, aber halt trotzdem von der Geschwindigkeit und von der Wendigkeit trotzdem dabei. Und dass Barcelona das zu schaffen machen wird. Und wenn man sich dann anguckt, wie Barcelona aus der Saison gegangen ist und wie Barcelona jetzt auch in die laufende Saison gegangen ist, das muss nicht darauf zurückzuführen sein. Aber ich fand interessant, dass der also vorher gesagt hat, dass für uns ist das nicht gut.
Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Also andererseits ist natürlich so, dass die großen Clubs auch eine viel höhere Belastung haben und dann vielleicht nach einem Europapokalspiel auch müder sind und dann auch sehr froh sind, wenn sie fünfmal wechseln können. Aber das stimmt schon. So David gegen Goliath-Spiele, man kennt es ja, der Gegner verbarrikadiert sich oder der kleinere Verein, es steht noch 0-0, 1-1, wie auch immer. Und mit leidenschaftlichem Kampf und großer Laufbereitschaft wehrt man sich. Und genau. Irgendwann lässt die Kraft nach und dann fallen die Tore in der 70., 80., 85., wie auch immer. Wie viele Spiele hat Bayern früher so gewonnen?
Ja, absoluter Kandidat für die Schlussviertelstunde auch. Absolut,
ja. Ja, und das ist dann wiederum auch ein großer Vorteil für die kleineren Clubs. Deswegen, ich sehe das gar nicht unbedingt als Nachteil, auch wenn viele kleinere Vereine das offensichtlich so sehen und Kritik daran äußern, also zumindest Kritik daran äußern, wenn es so bleiben sollte. Ich glaube, in dieser Saison haben wirklich die allermeisten Vereine dafür Verständnis für die Regelung. Ja. Aber ich sehe da nicht den großen Nachteil. Ich sehe tatsächlich eher Vorteile für alle Vereine. Nur wie eingangs schon gesagt, finde ich es auch ganz gut, wenn man schon mit den Konsequenzen der Entscheidung vor Spielbeginn leben muss und nicht allzu stark eingreifen kann. Deswegen 4 Wechsel, da würde ich mitgehen. Das wäre für mich ein schöner Kompromiss nach der Corona-Pandemie.
Und dann 4 Wechsel auch in 3 Unterbrechungen oder 4 Wechsel in 4 Unterbrechungen? Oder?
Boah, kann gerne auch in 3 Unterbrechungen bleiben. Also ne, 3 ja, Wechsel in der Nachspielzeit oder 4 Wechsel sogar, um Zeit von Uhr zu nehmen, das bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt.
Nee, das muss ja auch nicht sein. Das muss auch nicht sein. Ja. Was ich aber ganz gut finde, ist eigentlich die Idee, dass man jetzt auch in der laufenden Saison, also wo es 5 Wechsel gibt, in Pokalspielen bei Verlängerungen auch noch einen 6. Wechsel zur Verfügung hat tatsächlich. Also da in der Verlängerung einfach noch einen zusätzlichen Wechsel, finde ich, unabhängig von der Grundwechselzahl, von dem Grundwechselkontingent, einfach gut, da noch einen dazuzulegen.
Ja, finde ich auch gut. Aber wo wir gerade beim Thema sind, es gibt eine ganz lustige Geschichte bezüglich eines Wechselfehlers in der Bundesliga. Also Wechselfehler sind ja häufiger mal vorgekommen. Meistens ging es da darum, dass ein 4. Vertragsamateur oder ein 4. Nicht-EU-Spieler eingewechselt wurde. Davon gibt es ja einige Geschichten. Aber es wurden auch mal zu viele Spieler eingewechselt. Okay. Kannst du dich daran erinnern oder hast du das vor Augen?
Nee, habe ich gerade nicht vor Augen.
Rate mal, wann war das? In einem Spiel ist das passiert, dass 4 Spieler eingewechselt wurden, obwohl ja nur 3 erlaubt waren. In der Bundesliga und es ist dem Schiedsrichter nicht aufgefallen. Und dem Trainer auch erst nicht.
1976.
20 Jahre später.
Ja, das macht doch 76 mal doch gar keinen Sinn.
Und zwar saß Klaus Augenthaler für den kranken Franz Beckenbauer auf der Bayernbank. Im letzten Bundesligaspiel gegen Düsseldorf, das Spiel war bedeutungslos. Düsseldorf hatte sich gerettet, Bayern war Vizemeister und hat am Wochenende vorher den UEFA Cup gewonnen. Und er hatte sich vorgenommen, in der Halbzeit 3-mal zu wechseln. Und zwar, das sind legendäre Namen, die man da hört, wurden eingewechselt Alexander Zickler, Andreas Herzog und Martel Wittecek für Dieter Frey, Mehmet Scholl und Emil Kostadinov. Auf dem Weg zum Platz aber wurde Augenthaler informiert, dass Oliver Kahn wegen einer Schulterverletzung nicht weiterspielen kann. Und da wurde schnell der Ersatzkeeper eingewechselt. Aber er hat völlig vergessen, dass er schon 3-mal gewechselt hatte und hat keinen der 9 wieder vom Platz genommen. Dem Schiedsrichter ist es aber auch nicht aufgefallen. Und dann haben sie mit 4-9 gespielt, standen 0-2 im Rückstand, haben sogar noch 2 Tore gemacht. Jürgen Klinsmann erzielte beide Treffer. Aber okay. Die Fortuna aus Düsseldorf verzichtete auf den Protest, weil das Spiel bedeutungslos war. Also hat in der Tabelle nichts mehr geändert. Ach, und dann sind sie damit durchgekommen, sogar.
Faszinierend. Meistens ist es ja so, dass Wechselfehler dann eigentlich mit 3-0 am grünen Tisch gewertet werden. Also 3-0 für die benachteiligte Mannschaft quasi.
Ja, aber der Verein muss Protest einlegen, damit es so kommt. Und Fortuna hat darauf verzichtet. Und begründet hat Augenthaler die Wechsel damit, dass die Spieler sich in den Tagen vorher so sehr die Hucke vollgehauen haben, weil sie den UEFA-Cup-Sieg gefeiert haben, dass er 3-mal zur Pause wechseln musste, damit sich auch noch einige andere den Alkohol wieder rauslaufen können.
Ja, es passt irgendwie in die 90er, dass man da auch einfach dann beide Augen vorzudrückt und sagt, ja, dann ist das so, ne? Dann lassen wir das mal so laufen.
Ja, schon. Krass.
Ja, generell, was Spielerwechsel angeht, da hat ja die Bundesliga auch echt einige Geschichten zu erzählen. Ne? Auch was diese Selbsteinwechslung von Günther Netzer angeht.
Stimmt. Das Pokalfinale. Ja, klar.
Wo Netzer sich einfach selber eingewechselt hat, das muss man sich auch. Also wer das nicht, bei wem es jetzt hier nicht klingelt, ist einfach mal googeln. Super spannende und auch super witzige Geschichte.
Ja, und dann das entscheidende Tor macht, ne?
Ja, verrückt. Ja. Verrückt.
Schöne Geschichte, ja,
also, ist es. So macht man sich halt unsterblich, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Absolut.
Ja. Okay, du sagst also, du würdest dich einsetzen für, oder nicht du würdest dich einsetzen, aber du würdest votieren für 4 Wechsel auch in Zukunft. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin für 5. Also wenn wir es jetzt aussuchen könnten, wenn wir hier bei Wünsch dir was wären, ich glaube, ich finde 5 Wechsel eigentlich ganz charmant. Ich finde, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Also die Vorteile, mehr Talente spielen zu lassen, auch irgendwie größere Kader mehr moderieren und Vereine, die international spielen, auch ein bisschen in der Belastungssteuerung zu unterstützen, das kann ich schon sehen eigentlich.
Ja, ich sehe die Argumente auch. Ich bin ja auch im Zwiespalt so ein bisschen. Ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht, welche Regelung ich am schönsten fände. Habe mir auch überlegt, was wäre denn, wenn man die Netto-Spielzeit hätte? Da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Ob man dann vielleicht sogar wieder Einwechslungen erlauben sollte, wie es ja in vielen Sportarten erlaubt ist. Basketball, Handball und so weiter. Also die Idee finde ich ziemlich charmant. Aber das würde das Spiel einfach viel zu sehr zerstückeln. Auch mit Netto-Spielzeit, man müsste ja trotzdem jedes Mal wieder das Spiel pausieren. Ich kann mir auch wirklich schwer vorstellen, inwiefern die Trainer davon Gebrauch machen würden. Ob man dann sich einen 2,10 Meter großen Brecher in den Kader holt, die man dann bei Eckbällen einwechselt oder wie auch immer. Solche Spezialisten gibt es ja in anderen Sportarten. Es gibt ja auch Handballspieler, die nur in der Verteidigung oder nur im Angriff zum Einsatz kommen. Und nee, ich habe diese Gedankenspiele gemacht, aber mir dann gedacht, nee, das würde das Spiel viel zu sehr zerstückeln. Also es wäre sicherlich echt spannend und interessant, das zu sehen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Wie siehst du das, wenn es die Netto-Spielzeit gäbe?
Ich sehe es ähnlich wie du. Also gerade was du sagst jetzt, dieser 2-Meter-Brecher, voll das gute Beispiel. Wenn der dann bei jeder Ecke auf den Platz kommt und nach jeder Ecke wieder raus, und das Spiel wird halt zerstückelt, es wird super unflüssig, also der ganze Spielfluss verschwindet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das attraktiv wird. Nee. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht gut vorstellen.
Nee, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal vom Fußball. In anderen Sportarten passiert natürlich mehr, es gibt viel mehr Tore, viel mehr Punkte, aber dafür gibt es eben auch viel mehr längere Unterbrechungen. Sei es durch Auszeiten, durch Wechsel, wie auch immer. Und ich glaube, das macht den Fußball schon noch ein bisschen einzigartig, dass das Spiel quasi durchläuft. Und durch zu viele Wechsel würde man es zerstückeln. Bei 5 Wechseln pro Team geht das noch absolut klar. Vor allem, wenn es weiterhin nur 3 Wechselmöglichkeiten auch gibt. Daher bin ich mit der Regelung absolut einverstanden. Auch wenn ich vielleicht auf 4 erstmal begrenzen würde, mittelfristig gesehen, dann kann man immer noch überlegen, ob man nochmal auf 5 geht. Aber ja, ich fände auch 5 okay. Ich fände es auch nicht katastrophal, wenn es bei 3 bliebe. Wobei ich schon zumindest um einen Wechsel hochgehen würde. Auch nach der Saison.
Zumal, die Bundesliga oder die beiden Bundesligen haben sich ja da festgelegt für die Saison 2020, 2021. Und wenn man jetzt aber mal so ein bisschen weiterdenkt, wie der Kalender in den nächsten Jahren aussieht, das bleibt halt so eng. Ne? Nächsten Sommer ist dann die verschobene Europameisterschaft. Zumindest wenn die Pandemie das zulässt, wird dann die Europameisterschaft 2020 im Sommer 2021 stattfinden. Und dann ist im Winter 2022 ja auch schon die WM in Katar. Das heißt, diese beiden Spielzeiten, die da jetzt noch vor uns liegen, werden beide auch relativ gestrafft sein, mit englischen Wochen voll sein. Also eine hohe Belastung, Corona hin oder her, wird es auch in den nächsten Jahren noch geben, was englische Wochen angeht.
Dazu kommt ja auch noch Olympia 2021. Da gibt es ja auch ein Fußballturnier.
Stimmt. Ja. Genau. So, und dann sind wir da in einem Bereich, wo ich eben schon denke, da macht es dann eben auch für, also in so einem Kontext macht es ja dann auch für die kleineren Clubs irgendwie Sinn, ne? Die sicherlich auch eher da Spieler mal abstellen zu Olympischen Spielen.
Ja, das stimmt schon. Also jetzt durch die Corona-Pause verschiebt sich ja auch in den nächsten Jahren noch alles und alles rückt ein bisschen näher zusammen. Und ich meine, niemand freut sich über verletzte Spieler. Und gerade die muskulären Verletzungen, die nehmen ja zu, wenn man eine größere Belastung hat.
Richtig, und sie dauern.
Und ja, das ist vielleicht etwas, was wir noch gar nicht angesprochen hatten. Klar, wir haben gesagt, präzisere Belastungssteuerung, weniger Verletzung, aber wir haben es vor dem Hintergrund gerade besprochen, dass das für die Vereine ja dann besser wäre. Aber man muss ja auch mal an die Gesundheit der Spieler denken. Und die eigentlich sogar Vorrang haben sollte. So, jede Verletzung macht ja auch was mit dem Körper. Und vor dem Hintergrund, finde ich schon gut, wenn man die Auswechslungen auch dauerhaft erhöht.
Ja, also wir sprechen uns dafür aus.
Ja, kann man sagen. Okay. Doch, schon. Also ich kann auf jeden Fall sehr, sehr gut damit leben. Wie schon gesagt, ich habe jetzt nicht die hundertprozentig klare Meinung bei dem Thema, aber an und für sich bin ich doch schon eher dafür, dass es mehr Wechsel als 3 geben sollte, ja.
Okay, jetzt haben wir gerade schon gesprochen über die nächsten Jahre und möchte ich noch was Spannendes loswerden, und zwar einen Blick in die Zukunft. Wir sind ja auch die Zukunft des Fußballs. Und zwar hat der holländische Verband von der FIFA die Erlaubnis bekommen, in seinem Jugendbereich 5 neue Regeln auszuprobieren. Das soll wohl starten auch schon zur Saison 2020-2021.
Okay.
Und diese 5 Regeln, die in der obersten holländischen Jugendspielklasse getestet werden, da geht es um 5 neue Regeln. Eine davon ist übrigens die Netto-Spielzeit, das fand ich ganz spannend. Mhm. Dann werden da Zeitstrafen ausprobiert. Dann, ob ein Einwurf anders gestaltet wird, und zwar als Schuss. Sprich, dass man den Ball halt auf die Auslinie legt und von da aus wieder ins Spiel reinschießt.
Ja, okay. Ja, dann sind es ja quasi Ecken, wenn es nah an der Torauslinie ist, ja.
Ja, so ungefähr, genau. Ja. Dann, dass nach einem Freistoß der sogenannte Self-Pass erlaubt ist, also dass man nach einem Freistoß quasi einfach mit dem Ball loslaufen darf und nicht den Ball irgendwie an den Mitspieler bringen muss.
Ja.
Und Wechsel ohne irgendeine Limitierung. Also egal, wie viele Wechsel du machen möchtest pro Spiel und raus und rein. Also wieder. Ja.
Also nicht nur, also auch die Anzahl der Spieler, die eingesetzt werden dürfen, ist unlimitiert. Weil,
so wie ich es gelesen habe, ja.
Okay, weil in bestimmten Amateurverbänden ist es ja schon erlaubt, hin und zurück zu wechseln, wie man will. Nur ist es dann eben limitiert auf 3 oder 4 Spieler oder wie auch immer.
Nee, ich hab gelesen, dass es keine Restriktionen gibt.
Okay.
Aber das war halt auch noch vor der Saison. Also wie sich das nachher wirklich in der Saison ausspielt, das konnte ich leider nicht feststellen. Aber vor der Saison hieß es, dass es ohne irgendwelche Einschränkungen möglich ist zu wechseln.
Hm. Also auf die Ergebnisse bin ich gespannt.
Bin ich auch, dass die FIFA das testet, kommt ja nicht ohne Grund. Also da steckt ja mit Sicherheit eine Absicht dahinter, dass man das testet. Das würde man ja nicht testen, wenn man die Idee nicht interessant fände.
Ja. Magst du noch mal kurz anteasern, wo du das her hast? Aus welcher Quelle? Also du hast mir ja wir haben vorher schon kurz gequatscht, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Du hast mir gesagt, du hast da eine total verrückte Quelle aufgetan.
Ja, ich habe das ist ein englischsprachiger Artikel gewesen von einer indischen Zeitung. Und die wiederum hat sich da auf den holländischen Verband bezogen. Und wenn man dann mit den richtigen Schlagwörtern gezielter gesucht hat, dann hat man es nachher auch auf anderen Quellen gefunden. Aber ich bin tatsächlich in Indien fündig geworden, ja.
Deine Recherchefähigkeiten möchte ich haben.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Das zum Wechselkontingent. Dennis, haben wir irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles.
Wunderbar, dann können wir die Folge eigentlich abpfeifen, oder?
Jo, können wir. Macht's gut, ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, und wenn ihr irgendwie Feedback für uns habt, ihr findet uns, wie ihr wisst, bei Instagram und bei Facebook. Vielen Dank und Abpfiff. Tschüss.